Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Flimmerstunde. Ich bin Julia und mit mir im Studio sind...
Hallo, ich bin Franzi.
Und?
Ich bin Pia.
Spitzenmäßig, dass ihr wieder mit am Start seid, weil wir widmen uns ja nach wie vor Filmen mit starken Frauenrollen oder Filme, die als emanzipierte Filme gelten. Random suchen wir die raus, aber wir versuchen das ja eben nach Jahrzehnten ein bisschen zu staffeln, sind in den 80ern angekommen und haben uns gedacht, wir schauen uns zumindest einen Film aus der Reihe Aliens an, denn hier ist die Hauptfigur Ripley, die gilt als eine der ersten starken weiblichen Actionfiguren des Films. Ja, also wir haben Aliens geguckt, also den zweiten Teil von James Cameron wurde der gemacht. Ja, was gibt es so zu erzählen über den Film? Wollt ihr mal loslegen? Franzi, du hast vorhin noch mal geguckt, wie der angekommen ist, so bei den Oscars und so.
Ja, also ich habe gelesen, der wurde, der ist von 86, glaube ich, ja, 1986. Und der war damals dann für 7 Oscars nominiert, hat davon 2 gewonnen für den besten Tonschnitt und die besten visuellen Effekte, wo wir schon festgestellt haben, dass sie natürlich heutzutage, also sagen wir mal so, sie sind nicht so gut gealtert vielleicht. Also heute ist es natürlich technisch sehr viel mehr möglich als 1986, aber anscheinend für die Zeit waren sie super gut und Oscar-würdig. Und dann habe ich noch gelesen, dass die Hauptdarstellerin Sigourney Weaver, wird sie, glaube ich, ausgesprochen, wurde auch als beste Hauptdarstellerin nominiert für den Oscar, hat ihn aber nicht gewonnen. Das war aber auch sehr beachtlich für das Genre, glaube ich, dass eben eine Frau da nominiert wurde. Genau. Ja, und sonst ist er, glaube ich, auch generell auch beim Publikum ganz gut angekommen, der Film. Also, ja.
Also, ich weiß nicht, wie es jetzt in den 80ern war, aber jetzt zurückwirkend betrachtet wird Aliens immer als der bessere oder der beste aus der ganzen Reihe auch oft genannt. Genau. Aber was die Effekte angeht, wollte ich noch was ergänzen. Ich glaube, wenn man die Aliens, die Monster nimmt und auch die Ausstattung, wo das Ganze spielt, wir kommen gleich auch nochmal genauer drauf zurück, glaube ich, das funktioniert schon ganz gut. Die Raumschiffe fand ich jetzt nicht so toll.
Das stimmt. Also ich glaube, die Aliens, das sah aus, als wären das Puppen gewesen, oder?
Na, lass uns später nochmal drüber reden, genau, so genauer.
Die fand ich aber auch tatsächlich sehr cool eigentlich.
Sehr unterschiedlich auch.
Ja.
So. Genau, vielleicht noch würde ich ganz gerne hier an der Stelle noch was ergänzen zu der Zeit und zu James Cameron auch und wie das so alles zusammenpassen könnte. Ich muss gestehen, ich bin kein 80er-Jahre-Auskern-Mensch so. Ich habe nicht besonders viele Filme aus der Zeit gesehen, aber bekannt ist ja, dass es ein Jahrzehnt ist der Actionfilme, männliche Hauptrollen, was weiß ich, man denke da an Rambo und Terminator. Was gibt's noch? Auch von Steven Spielberg, The Thing oder Die Klapperschlange oder sowas, solche Filme. Also ihr kennt die nicht, oder?
Also Terminator habe ich schon mal gehört, aber nicht gesehen.
Ja, ich habe die Titel gehört, aber gesehen nicht so.
Ja, aber davon waren die 80er Jahre auf jeden Fall unendlich geprägt. Also da gibt es bestimmt noch viel, viel mehr. Aber die passen für mich so ein bisschen zu Alien. Und James Cameron hat ja vor allen Dingen auch den Terminator gemacht, den ersten Teil davon. Beide Terminator-Filme sind von James Cameron ebenfalls gemacht. Dafür ist er, glaube ich, auch ziemlich berühmt geworden. Und dazwischen liegt dieser Film hier, Aliens. Den hat er quasi zwischen diesen beiden Terminator-Filmen gemacht. Das bedeutet ja, dass diese ganzen Regisseure auch, die kannten sich im Grunde auch. Wahrscheinlich waren die alle zusammen auf der Schule. Also ich erzähle jetzt Quatsch, wahrscheinlich, ich kenne mich da nicht wahnsinnig gut aus. Aber ich weiß, dass so James Cameron und Steven Spielberg, dann, wen gibt es da noch aus der Zeit? George Lucas, der die Star Wars Filme gemacht hat und so, dass die sich auf jeden Fall alle kannten und gegenseitig beeinflusst haben. Und wir haben auch mitbekommen, während wir das geguckt haben, dass es ein paar Sachen gibt, die uns auch an Avatar erinnert haben. Ne?
Mhm.
So ein paar Motive und Maschinchen und Bildeinstellungen und so. Genau. Ja, aber wer Avatar nicht kennt heutzutage, also da wisst ihr zumindest, wo ihr James Cameron hinstecken könnt. Viel mehr fällt mir dazu auch nicht ein. Also außer, dass natürlich diese 80er-Jahre-Actionfilme geprägt sind von männlichen Regisseuren und auch männlichen Hauptdarstellern, Sylvester Stallone, bla bla bla, Arnold Schwarzenegger und eben männlichen Figuren, mit denen sich Männer vor allen Dingen identifizieren konnten, Frauen vielleicht weniger. Insofern ist das hier wirklich eine sehr willkommene Ausnahme und auch ein interessanter Genre-Mix Aliens, denn wir haben nicht nur Action, sondern wir haben eben auch Science-Fiction und Horror-Elemente mit drin. So, wie hat denn euch das so gefallen eigentlich, dieser Genre-Mix?
Also bei Horror bin ich eigentlich meistens raus, weil ich sehr schreckhaft bin und mich eigentlich bei jeder Kleinigkeit erschrecke. Und da waren ja jetzt auch ein paar Jumpscares und so drin. Aber ich fand es noch okay. Also es war halt irgendwie auch sehr dunkel immer und irgendwie jetzt keine schönen Sonnenaufgänge und so. Aber ja, ich fand es noch einen guten Rahmen, sodass ich es aushalten konnte sozusagen. Und ja, Science-Fiction weiß ich immer nicht, ob ich das gut finde oder nicht. Also ich habe jetzt noch nicht so viele Science-Fiction-Filme gesehen. Ich glaube, ich finde Weltall manchmal ein bisschen gruselig.
Also ich fand es schon einen coolen Mix. Vor allem, es bietet sich ja auch eigentlich an, so Action, Science-Fiction, Horror zu mixen. Zum Beispiel mit Aliens, die einen attackieren. Mensch, ja. Also fand ich an sich interessant und es war halt nicht so aufgezogen wie das, ich nenne es jetzt mal das typische Horrormäßige mit den ganzen, so mit den Jumpscares, die wirklich nur da sind. Das Ganze war etwas besser, glaube ich, meiner Meinung nach, aufgebaut. Also die haben sich langsam angebahnt.
Es war gar nicht so viel Jumpscares.
Nee.
Ich fand auch, am Anfang war der so ein bisschen langatmig. Es wurde eine ewig lange Geschichte erzählt, bevor die überhaupt eben zu dieser Station sind, wo sie die Aliens ausrotten wollten. Aber es hat sich so langsam, ich finde, das hat immer mehr so angezogen. So bis ich dann am Ende wirklich auch Herzrasen hatte und total mitgefangen war. Also es hat sich so wirklich krass aufgebaut, weil ich überlege mir nämlich gerade auch, der ist über 2 Stunden lang, der Film. Und am Anfang habe ich echt gedacht, so, oh Menno, also hier hätte da ja wirklich echt noch krass was einkürzen können. Das interessiert mich alles gar nicht. Wir reden auch nochmal über die Anfangsmomente. Aber jetzt, als der Film jetzt zu Ende war, dachte ich mir, vielleicht braucht der so einen langen Anlauf, damit wir wirklich dann am Ende so ins Sofa gedrückt sitzen und mitfiebern. Ich weiß nicht. Wie hat sich das auf euch ausgeübt?
Also ich glaube, am Anfang haben sie ja auch viel Dialog gehabt. Am Ende war das ja eher so, ist ja klar, wenn dann immer weniger Leute da sind, kann man sich nicht mehr so viel unterhalten. Und ich glaube, das war halt eben so nötig, um vielleicht ein bisschen die einzelnen Charaktere kennenzulernen, wie die so ticken und so, weiß ich nicht. Keine Ahnung, aber ich habe jetzt auch noch nicht so viele andere Actionfilme gesehen, aber ich könnte mir vorstellen, dass die vielleicht nicht so viel Wert darauf legen, dass sich die Menschen viel unterhalten, sondern dass es da halt sehr viel um diese Action-Sachen geht. Deswegen weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt besonders raussticht, dass sie sich erstmal unterhalten, bevor sie die Mission machen, keine Ahnung. Ja, ich hätte jetzt gedacht, dass sie diese Dialoge benutzen, um eben die Leute zu charakterisieren, ob das jetzt gut gelungen ist oder nicht, weiß ich nicht.
Wir gehen noch ein bisschen in die Tiefe, genau. Aber Pia, fandst du den okay lang oder?
Also mir ist das mit der Länge tatsächlich eher im Laufe des Films aufgefallen, weil ich dann da so saß und mir dachte so, das ist jetzt aber schon ein bisschen länger. Also da ist ja jetzt schon ein bisschen Zeit vergangen. Es lag, glaube ich, nicht wirklich daran, wie der Inhalt gefüllt wurde, sondern einfach das generelle Zeitgefühl. Ich fand jetzt nicht unbedingt, dass sich das so gezogen hat oder dass es so unnötig war am Anfang. Aber es war halt nicht so viel los. Aber ich glaube, das Ganze war auch ein bisschen wichtig, um die Szenerie und den Plot und auch die Probleme, um die wir uns gleich noch kümmern werden, oder die Themen eher aufzubauen und vernünftig zu skizzieren.
Na, schauen wir mal. Aber ich fand auch halt im Vergleich zu diesem zähen Anfang war dann das Ende wirklich eher so rasant möchte ich es gar nicht nennen, aber sehr effektvoll, dass man halt dann auch nicht mehr weggucken wollte, sagen wir es mal so.
Ja.
Okay. Haben wir noch irgendwelche Trivia über den Film zu erzählen, bevor wir uns hineinstürzen, so in die Tiefe des Weltalls, der Alien-Schlünde? Hat jemand Lust, diesen Film ganz kurz zusammenzufassen? Weil sehr aufregend ist es ja, glaube ich, nicht. So soll ich das machen.
Ich kann auch versuchen. Also, wir fangen an mit Ripley, die Hauptcharakterin des ersten Teils, die in ihrem Raumschiff durch das All treibt und in einem Komaschlaf ist. Oder einem Kryoschlaf.
Kryoschlaf,
ja. Genau. Und sie wird dann geborgen und an Bord einer größeren Raumstation gebracht. Und da findet sie heraus, dass sie 75 Jahre lang geschlafen hat. Genau, sie vermutet, dass es auf der Station bzw. auf dem Planeten, wo sie war und von geborgen wurde oder von weggeflogen ist, noch mehr Aliens gibt und findet dann aber heraus, dass dort eine Kolonie gebaut wurde mit verschiedenen Familien, die dort leben, und versucht das Ganze natürlich zu verhindern oder die Leute zu retten, aber findet dann heraus, dass der Kontakt zur Kolonie abgebrochen ist und geht dann widerwillig mit dem Militärtrupp, der das Ganze mal auskundschaften soll, mit. Und da ereignet sich dann das Unglück. Da sind natürlich noch Aliens. Die Leute leben nicht mehr. Und
außer ein kleines Mädchen.
Genau, außer ein kleines Mädchen, was sie im Laufe des Films finden, Newt. Und die gesamte Kolonie ist, wie gesagt, von Aliens befallen und sie müssen dann um ihr Überleben kämpfen, um irgendwie entkommen zu können.
Genau, und tatada, am Ende überlebt Ripley.
Und das Mädchen.
Und das Mädchen. Es ist kein Spoiler. Klar, weil es gibt ja noch einen dritten Teil.
Ja.
Ja, zur Story. Also ich finde ja, die ist ja an sich dünn, ne? Also es geht ja wirklich um die Monster und um die zu besiegen, aber unterschwellig haben wir hier natürlich dieses Männlichkeit-Weiblichkeit-Ding, was so ein bisschen gegeneinander ausgespielt wird.
Mhm.
Da beschäftigen wir uns, glaube ich, nachher noch ein bisschen genauer. Wir nehmen Ripley natürlich auseinander oder haben es vor. Ich würde aber jetzt an der Stelle einfach nochmal auf diese Ausgestaltung des Films nochmal eingehen, ne? Weil ich finde ja auch, dass die... Der ist nicht komplett dunkel, der Film. Der ist am Anfang sogar relativ hell und ich finde, der wird immer dunkler. Bis die dann so am Ende sehr viel mit Rot- und Gelbtönen dann auch noch, klar, es gibt Feuer und so, nochmal diese Dringlichkeit des, oder der nahende Tod, das sind ja auch schon fast alle tot am Ende, dass das dann in diese Farben getaucht wird. Und das verändert sich im Lauf der Story auch. Oder auch, wenn ihr auf dem Planeten ankommt, ne, dass es dann erstmal ein bisschen dunkler ist, düsterer, neblig und es regnet. Wo man dann schon weiß, oh, hier ist irgendwas nicht in Ordnung. Genau, und dann hat man ja auch diese vielen Gänge, die eigentlich, wenn die auf dem Planeten ankommen, ist das ja schon alles ziemlich kaputt.
Ne? Ja, schon.
Und das hat mir schon auch ziemlich gut gefallen. Also man geht immer tiefer in diese Höhle hinein, hatte ich das Gefühl, oder? Wie ging es euch damit?
Ja, also es ist halt auch oft nicht ausgeleuchtet, sondern die haben ja oft so eigene Taschenlampen dabei. Deswegen sind dann auch nur so ein paar Teile dieser dunklen Gänge beleuchtet und so, was natürlich auch dazu beiträgt, dass man irgendwie sich ein bisschen gruselt, weil man nicht weiß, was da jetzt ist oder auch nicht. Oder dann haben sie auch manchmal so Kameras, also weil es gibt sozusagen so eine Kommandostation, die dann immer sagt, geht weiter oder bleibt stehen, und die anderen gehen dann eben mit ihren Waffen durch die Gänge und die haben dann so Kameras dabei und dann ist halt so ein wackeliges Bild, weil die eben mit dieser Handkamera filmen und so. Ja, also ich finde, das ist auch sehr effektvoll, weil man irgendwie dann auch voll drin ist im Geschehen, weil man ja so ein bisschen sich so fühlt, als würde man da jetzt selbst durchlaufen. Ja.
Mhm. Ich fand auch, also ich würde nicht sagen, dass es ein Höhlenfeeling war, aber es war schon ein bisschen bedrückend, denn am Ende hat man ja auch gesehen, dass Löcher in der Decke waren und im Boden, und auch in den Wänden teilweise, glaube ich. Und das hat halt einen schon so fühlen lassen, als ob die von überall kommen könnten. Und nur weil du quasi drin bist, heißt das nicht, dass du sicher bist.
In einem Gebäude jetzt.
Ja, genau.
Ja. Die haben sich da drin ja versteckt in dem Gebäude. Mhm. Genau. Ich finde aber auch, dass die Aliens, also am Ende sind wir aber im Nest, ne, im Alien-Nest gelandet. Und das ist dann schon, ne, mit diesen Verwachsungen überall an den Wänden, ihr wisst, was ich meine, wo die Alien sich da auch so schön rausschälen, das ist schon ein bisschen höhlenartig, für mich zumindest gewesen. Aber die Aliens, die finde ich auch interessant, weil es gibt unterschiedliche. Und ich glaube, die erste halbe Stunde, die widmet sich ja nur dem Vorgeplänkel des Films, bis sie überhaupt losfliegen. Und dann haben wir noch mal eine halbe Stunde, bis man überhaupt das erste Mal so ein Alien-Gefühl zu Gesicht bekommt. Vorher gibt es vielleicht schon Schatten und Andeutungen, aber so richtig sehen tun wir es ungefähr nach einer Stunde erst. Also das, ich habe extra drauf geachtet. Das ist meine Monstertheorie.
Und dann am Anfang ist es auch eher so, dass immer nur ganz kurz draufgehalten wird mit der Kamera und dann kommt vielleicht einmal so ein Lichteffekt. Also man sieht sie, also es wird jetzt nicht irgendwie eine Minute lang auf das Alien gehalten, damit man sich dann alle Konturen und alle Zähne und alle Falten angucken kann, sondern wird halt auch immer nur draufgehalten, ja, und dann schnell wieder weggeschwenkt sozusagen. Bis dann am Ende kann man dann ein bisschen ausführlicher sich dann alles angucken, ja. Das trägt dazu bei, dass sie noch ein bisschen mysteriös werden bis zum Ende dann, wenn man sie dann in voller Pracht sehen kann sozusagen.
Ich finde das schon ein unglaublich gelungenes Artwork an der Stelle. Da ziehe ich meinen Hut. Ich hätte dem Film nicht für visuelle Effekte den Oscar gegeben, sondern hier für die Ausstattung, glaube ich. Mhm. Weil das ist ja auch viel Handarbeit. Ne? Die Aliens, die sind ja nicht CGI gemacht wie heutzutage, ja, sondern steckt ja Handarbeit drin von dem großen Künstler Giga, der die ja gemacht hat, die Aliens. Mhm. Aber es gibt ja unterschiedliche Aliens auch. Und wir haben das Mutter-Alien, das ist etwas weird, meiner Meinung nach. Aber ihr könnt mir ja erklären, wie ihr es fandet. Wir haben diese typischen schwarzen Aliens, die eben jagen. Und dann haben wir ja noch, es sind eigentlich meine Lieblings-Aliens, diese kleinen, ne, die so ein Zwischending sind aus einer riesigen Hand und einer Spinne. Und die sich dann ja auf dein Gesicht setzen und in dich dieses andere Alien hineinpflanzen.
Face.
Und dann haben wir ja noch die, ja, die so aussehen wie die Demogorgons aus der Stranger Things Serie. Das sind ja die Eier, die dann aufplatzen und dann wie so eine Blüte aussehen, wo dann diese Spinnentiere rauskommen. Also es gibt so verschiedene Verpuppungsstadien von den Aliens und ich finde die alle super geworden. Was hat euch am besten gefallen?
Also diese Krabbeligen auf dem Boden haben mich so ein bisschen an so Krebse erinnert und ich finde Krebse so unglaublich eklig, deswegen fand ich die schon echt ein bisschen gruselig und eklig. Und ja, und dadurch, dass halt überall irgendwie so ein bisschen so dieser Schleim war, fand ich die dann auch ein bisschen eklig, aber schon sehr, sehr cool gemacht eigentlich dafür, dass es eben keine CGI-Wesen sind, sondern handgemacht. Das finde ich immer cool.
Also ich fand die Mutter recht interessant, weil die ja zum einen, die hat ja diesen, ich nenne es jetzt einfach mal Eierschlauch, aus dem sie halt die Eier letzten Endes gelegt hatte, aber sie konnte sich halt trotzdem bewegen und sie war ja auch am Ende am gefährlichsten von allen, weil sie sich ja auch, sie war recht gerissen und sie hatte auch so Annäherung an Kommunikation, denn es gab so irgendwie so ein bisschen so einen Austausch am Ende, hatte ich das Gefühl, zwischen Ripley und der Mutter, so von wegen so, ja, ich lasse die Eier, die du legst, also deine Kinder in Ruhe und du lässt mich und mein Kind, also Newt in dem Fall, gehen. Und das fand ich recht interessant, zusätzlich zu halt dem Fakt, dass diese Mutter doch der gefährlichste Kämpfer oder die gefährlichste Kämpferin am Ende war.
Nee, sie ist für mich eher wie so eine Bienenkönigin. Die saß da ja auch fest. Die konnte sich ja gar nicht bewegen, weil sie ja diesen riesen Eierschlauch da um sich rum hatte. Sie war wirklich nur dafür da, Eier zu legen. Ja, und hat dann ja eben geschrien. Entschuldigung.
Ja, ist gut.
Nee, kannst du auch erzählen.
Ja, also sie hat in ihrer Funktion als Mutter konnte sie nicht kämpfen, bis sie sich dann halt von diesem Eierschlauch befreit hat und dann sich mit ans Schiff geheftet hat und am Ende auch nochmal quasi einen ziemlich guten Kampf geliefert hat. Sie war ja auch klug genug, um einen Aufzug zu verstehen und zu nutzen.
Also, siehst du, ich habe gar nicht aufgelöst, dass das die Mutter ist. Da, daher.
Ja, das war die Mutter, die hat sich von dem Eierschlauch befreit. Und ist dann hinterher und hat Rache genommen oder versucht, Rache zu nehmen.
Okay, interessantes Motiv. Ich finde ja eher auch, dass nicht nur hier das Muttermotiv schon irgendwie auch bei den Aliens auftaucht und natürlich auch bei Ripley, sondern ich fand auch eben dieses Spinnen-Alien, dieser Zwischenstatus-Alien, den fand ich auch interessant, weil ganz am Anfang, als man die Aliens noch gar nicht gesehen hat, dann hast du diese Glasröhren, wo die Aliens irgendwie drin haltbar gemacht werden, um studiert zu werden. Ihr wisst, ich meine, so nicht eingelegt, sag ich jetzt mal. Und da fand ich dieses Handspinnentier gesehen von der Unterseite und es hatte eine vaginale Öffnung und da kam halt sowas wie ein Penis raus. Also es sah wirklich so aus. Ihr müsst mir zugestehen, dass es so ist. Also ich habe das so hingeguckt und dachte, interessant. Und ich finde ja aber, dass der ganze Film eigentlich permanent immer Weiblichkeit und Männlichkeit irgendwie verhandelt und auch so Überschiebungen manchmal hat. Weiß ich nicht, ging es euch auch so? Also ich fand das schon, dass das tief in dem Film drinsteckt. Nicht nur, dass man halt sagt, das ist die erste weibliche Actionheldin, sondern es zieht sich halt eben auch durch andere Ebenen noch mit, dieses Motiv.
Ich würde halt vor allem auch sagen, so die sozialen Rollen der Weiblich und Männlichkeit waren sehr stark da im Kontrast und Konflikt.
Ich weiß nicht, ob wir erstmal über Ripley sprechen wollen als Figur und danach nochmal auf die anderen Figuren eingehen. Habt ihr Lust? Genau, wer ist Ripley für euch?
Ich würde sagen, Tatsache auch eine starke Frauenrolle in meiner Definition. Das ist tatsächlich ein Thema, über das ich gerne reden würde. Starke Frauenrolle und was ist überhaupt eine starke Frauenrolle? Denn da ist ja die Frage, ist eine starke Frauenrolle physische Stärke oder die emotionale Stärke, auch über schwierige Sachen hinwegzukommen und in Situationen sich klar zu finden oder in Situationen klarzukommen, die eigentlich nicht so einfach sind. Und ich würde halt sagen, dass sie auch in dem Sinne eine starke Frauenrolle ist. Nicht unbedingt, weil sie physisch stark ist, zum Beispiel im Kontrast zu Vasquez.
Sie heftet sich am Ende, ne? Als dann alles rausgesaugt wird ins Weltall, dann heftet sie sich noch an diese Leiter und hält. Ja. Oder sie trägt das Mädchen. Also sie ist physisch auf jeden Fall stark.
Ja, aber nicht
auch psychisch.
Aber es wird nicht wirklich auf den physischen Stärkefaktor bei ihr abgezielt, sondern eher darauf, dass sie halt einen klaren Kopf behält und dass sie mit dem arbeitet, was sie kriegt und dass sie sich halt zurechtfindet und irgendwie durchkommt, halt weil sie dahingehend stark ist. Also würde ich Ripley vor allem als starke Frauenrolle und auch irgendwo als Mutterrolle einordnen. Einfach in der Art und Weise, wie sie sich um Newt kümmert und das Ganze so als gefundene Familie dann fungiert.
Wie ging es dir damit?
Also ich würde sie auf jeden Fall auch als starke Frauenrolle bezeichnen, vor allem auch, also wir haben ja jetzt den ersten Teil nicht gesehen, aber ich hatte schon den Eindruck, dass die Ereignisse aus dem ersten Film mir schon zugesetzt haben, aber sie nicht sozusagen daran zerbrochen ist, im Sinne von, sie verkriecht sich jetzt in ihrem Zimmer. Also es gab schon eine Phase, wo sie meinte, nein, ich mache nicht mehr mit, als sie gefragt wurde, ob sie dieser Mission, also ob sie bei dieser Mission dabei sein will, hat sie erst nein gesagt. Aber dann hat sie sich doch dazu entschieden, mitzufahren, trotz ihrer ganzen Erlebnisse. Und auch eben, dass sie in dieser Situation, die sich vielleicht, wo sich vielleicht was wiederholt oder keine Ahnung, dass sie dann trotzdem, wie Pia schon sagte, den kühlen Kopf bewahrt, im Gegensatz zu anderen Figuren in dem Film, zu denen wir vielleicht noch kommen, und einfach Lösungen sucht und nicht einfach daran verzweifelt, dass jetzt irgendwie alles vorbei ist. Deswegen würde ich schon sagen, dass sie auch mental sehr stark ist und in so einer Ausnahmesituation nicht den Kopf verliert, sozusagen. Ja.
Wobei ich noch einwenden möchte, dass sie ja am Anfang versucht, sie ja, nachdem sie aus diesem Kryoschlaf wieder aufwacht, Da lag sie ja auch wie so Schneewittchen im gläsernen Sarg. Da muss ich auch immer noch drüber nachdenken. Mit der Katze auf der Brust. Was für ein schönes Bild. Und dann wacht sie da auf. Also es ist das erste Bild, was wir von ihr überhaupt sehen. Und ihr glaubt ja niemand diese Geschichte, was passiert ist, und sie fängt dann erstmal irgendeinen Job an und wird dann eben gefragt, ne, ob sie mitkommen will, und sie sagt komplett nein. Das finde ich stark, dass sie auch dabei bleibt, aber gleichzeitig sehen wir sie, dass sie eben Albträume hat, ne, dass sie halt von den Aliens träumt. Und auch diese schöne Szene, dass es halt eben wieder in ihrem Bauch drin ist und da raus will, dieser schwangeren Bauch, dass das Monster in einem drin ist, finde ich auch immer wieder schön. Aber sie hatte eben diese Albträume, also emotional ist sie gar nicht unbedingt so stabil, wie ihr jetzt gesagt hat. Und ich glaube, das ist aber der Grund, warum sie dann doch mitfährt, weil sie, das ist die einzige Chance, die Albträume, glaube ich, loszuwerden. Ne? Sich wieder in diese Situation hineinzubegeben, weil ich glaube, diese Angst kommt ja von der Unsicherheit, ob da draußen noch Aliens sind, diese Monster, die sie gesehen und erlebt hat. Und niemand ihr glauben will, dass es sie gibt. Und deswegen geht sie, glaube ich, mit. Weil es die einzige Chance ist, die Viecher loszuwerden, indem sie sich denen stellt, also der Angst stellt sozusagen. Und das finde ich aber auch stark. Es ist ein unglaublich starkes Motiv, dass sie da wieder reingeht. Ne? Und ihr habt recht. Also sie ist dann halt wieder Rambo. Sie geht da halt durch, ohne Zweifel, voll tough und bleibt am Ende ja auch übrig. Also das ist schon hammerhart so. Und ich glaube, in der Vehemenz gab es tatsächlich vorher keine Frauenrolle im Kino. Also ich kenne nicht alle Filme, bei Gott nicht, aber mir fällt nichts ein. Also wir haben jetzt ja auch ein paar geguckt von früher. Sind Frauen schon noch irgendwie anders? Tough. Und mir gefällt auch, dass sie eben gleichzeitig eben dieses Mütterliche an sich hat, ne? Diese Beschützerinstinkt, dieses Wärmende, dieses, wie sie sich kümmert um das Mädchen. Das finde ich schon auch toll, hier in Verbindung gebracht.
Mhm. Ich finde es vor allem auch erfrischend, dass nicht so wirklich auf den Romantikplot gesetzt wird oder der nicht so gepusht wird. Denn sie hat zwar ein bisschen die visuelle Spannung, vor allem in der Szene mit Corporal Hicks, wo er ihr das Gewehr erklärt und so, aber das ist nichts wirklich Tragendes, und das finde ich auch recht interessant, weil sonst auch vorher Frauen ja sehr oft nur als die Liebhaberinnen dargestellt werden, aber in diesem Fall wird das halt komplett aus der Welt genommen fast.
Das war ein schöner Rom-Com-Moment. Oder? Als er ihr die Maschinenpistole erklärt. Also, ne, von hinten über ihre Schultern greifen und so. Mhm. Eine ganz typische Szene. Das ist für mich immer der Bilderwitz von James Cameron, also, ne, wo er dann so seine eigene Geschichte ein kleines bisschen hops nimmt. Ja, was kann man denn über Ripley noch sagen? Also fällt euch noch was ein? Also wir sind alle sehr begeistert, oder? Von der Rolle.
Ja, mir ist noch eingefallen, dass, also er muss ja das Maschinengewehr erklären, weil sie meinte, sie hätte sowas nie in der Hand. Aber am Ende baut sie sich ja so richtig, so eine richtig krasse Waffe irgendwie. Also was heißt richtig krass? Sie tapet irgendwie zwei Waffen zusammen und so. Dass sie das macht, obwohl sie vielleicht überhaupt keine Ahnung hat, wie das eigentlich alles funktioniert, aber trotzdem losgeht und auch alleine in die Höhle des Löwen oder der Alien-Mutter in dem Fall geht, ist auch schon echt mutig. Also sie hat nicht so viel Wahl, weil der Hicks ist ja auch ein bisschen verletzt und invalide, sagt man so. Aber ja, dass sie trotzdem sie vielleicht nicht so viel Ahnung von Waffen und sie ja auch sagt, sie wäre keine Soldatin, dass sie trotzdem so mutig ist und losgeht und eben, um eben Newt aus dieser Höhle zu retten. Ja, ist schon echt mutig.
Mutig da, ja. Ist ein gutes Stichwort, Tatsache. Denn sie ist ja auch, sie lässt sich ja das Nein nicht gefallen in dem Sinne, beziehungsweise ist mutig genug, um das Nein direkt zu sagen, wenn sie am Anfang gefragt wird. Aber auch wenn sie dann die ganze Zeit so übergangen wird von den anderen, hört sie nicht auf und stellt sich einfach ruhig in die Ecke, sondern macht halt weiter. Also sie lässt sich nicht das Nein gefallen von irgendwelchen Leuten, die weniger Ahnung haben als sie.
Ja, ich finde halt auch in Anbetracht der Tatsache der Gefahr, ne, die da draußen lauert, ist das ja das einzig Richtige, was sie tut. Also ja. du hast gar keine Zeit zum Diskutieren, du hast keine Zeit zum Rumflennen, ja, vor lauter Angst oder keine Ahnung, oder eben Pläne machen und so weiter. Das, was bei den anderen halt dann auch abgeht, bei den Soldaten zum Teil, das weiß sie einfach ja schon aus ihrer Erfahrung im ersten Film, in der ersten Begegnung mit dem Aliens. Und du kannst einfach nur reingehen und draufschießen und wir hoffen, dass du rauskommst. Aber was ich umso verwunderlicher finde, dann am Ende, dass sie eben die Newt retten will, weil eigentlich hat man ja schon abgeschlossen mit Newt und hat sie für verloren gehalten. Und dass sie sich da nochmal aufrappelt, um dieses Mädchen zu retten, das ist dann ich eigentlich nochmal so Sahnehäubchen obendrauf. Das müsste sie eigentlich nicht machen. Die sind ja eigentlich schon fast runter von dem Planeten, ne? Den sie ja nuklear zerbomben wollen. Das war ja der Plan. Mhm. Und dann geht sie nochmal los und rettet dieses Mädchen. Obwohl sie gar nicht weiß, ob sie jetzt lebt oder nicht. Das ist schon, und ja. Und legt sich dann mit der Alien-Mutter an. Zwei Mütter, die schauen sich in die Augen. Ja, wie fandet ihr denn dieses Motiv, ne? Dieses Mutter gegen Mutter? Wir haben schon mal ganz kurz drüber gesprochen. So. Letztendlich schießt sie ja doch auf die Eier.
Ja, also da ist es auch wieder eher, ich würde es eher so ein Battle der Weiblichkeit irgendwo nennen, weil das ja, die Mutter ist ein weibliches Motiv in dem Sinne. Und sie erkennt halt in dem Punkt, dass sie manchmal Sachen machen muss, die halt auch recht brutal sind und recht herzlos, um zu überleben. Und hätte ein gleichzeitiges Überleben von sowohl der Alien-Mutter als auch Ripley funktioniert? Ich bin mir selber nicht so sicher.
Nee. Sie sagt ja von Anfang an, wir haben nur eine Chance, wenn wir die alle umbringen. Mhm. Und dabei bleibt es ja auch in der ganzen Alien-Reihe. Das ist ja immer ihre Message,
die sie hat. Die kommen aber irgendwie immer wieder, die Aliens.
Ja, und sie sind immer wieder gleich hässlich.
Ich habe auch gar nicht mitbekommen, wieso sie dann auf die Eier schießt, weil dann, also weil wir hatten ja schon angesprochen, dass es so ein bisschen Augenkontakt zwischen den beiden gab und sie dann zurückgewichen ist und man den Eindruck hatte, okay, geht sie jetzt einfach ohne Endkampf sozusagen, hätte ich jetzt so gedacht, hä, das ist doch ein Actionfilm, da muss es doch am Ende irgendwie großes Battle geben. Aber dann gab es irgendeinen Moment, den ich glaube ich nicht so ganz mitbekommen habe, dass sie dann eben doch auf die Eier schießt. Und dann alles abfackelt. Vielleicht, weil da diese anderen beiden Aliens sind, die sie angreifen? Oder wieso war das nochmal so?
Also die Mutter hat ja Tatsache dieses andere Alien, was da in dem Durchgang war, hat sie ja zurückgepfiffen, weil die so diesen visuellen Abtausch hatten von wegen, ich gehe zurück und ich lass dir deine Kinder und du lässt mir mein Kind, lass uns einfach auseinandergehen. Aber dann ist aus diesen Eiern so ein Facehugger wieder geschlüpft.
Ah, ja.
Und das war, glaube ich, auch der Moment, in dem sie erkannt hat, so, ja, man kann zwar mit der Mutter im gewissen Sinne kommunizieren, aber nicht mit den Kleinen.
Okay.
Die springt ja einfach ins Gesicht und dann war's das.
Mhm.
Ah, okay, sehr schön. So, nachdem wir Ripley auseinandergenommen haben und das Thema männlich-weiblich jetzt schon öfters mal aufgetaucht ist, wäre es natürlich total wichtig, darüber zu sprechen, über die anderen Figuren, zumindest die wichtigsten, denn die sind zum Teil auch weiblich, aber natürlich auch wieder Männer, die quasi so ein bisschen spiegeln, das, was Ripley macht. Das sind zum einen, den hast du schon erwähnt, Pia, der Corporal Hicks, der einzige Mann, der am Ende übrig bleibt, so viel sei ich schon mal verraten. Genau, wir haben noch den Bishop. Das ist, wir haben gesagt, das ist das, wie sagt man, personifizierte Kapitalinteresse.
Nee, das war nicht Bishop, das war Burke.
Okay, danke, das war Burke. Bishop war ja der
Android.
Der Android, genau. Und wir haben dann noch, das waren so die wichtigsten Männer, oder? Und dann haben wir noch Private Vasquez, eine Soldatin, ne? Neben noch anderen Soldaten, die wir jetzt irgendwie als Soldatentruppe im Blick nehmen wollen und nicht so ganz einzeln. Denn die lernen wir ja am Anfang auch alle kennen, weil sie eben mit Ripley auf diese Mission geschickt werden und sitzen dann noch ein bisschen im Raumschiff zusammen und bringen dann nun ihre Sprüche die ganze Zeit. Und dann lernen wir die so ein bisschen kennen. Und ich finde das auch faszinierend, dass am Anfang so viel dummes Zeug gelabert wird und es immer laut ist und am Ende vom Film es eigentlich eine One-Woman-Show wird. Und man kaum noch etwas hört im Sinne von Wörtern.
Ich finde es auch sehr bezeichnend. Ich glaube, dass sie nämlich angekündigt wurden als die besten Soldaten oder zumindest Elite-Soldaten und toll, toll, toll. Und dann lernt man sie kennen und denkt sich so, okay, und damit wollt ihr jetzt diese Mission machen? Hättet ihr dann nicht ein paar bessere finden können, so nach dem Motto? Weil die halt irgendwie, ja, weiß ich auch nicht, was sie sich dabei gedacht haben.
Sie kommen nicht nur super unsympathisch oder vielleicht auch toxisch männlich rüber. Ich finde, vor allen Dingen kommen die nicht als Soldaten rüber.
Ja.
Oder? Wie ging es euch damit?
Da fehlt auf jeden Fall in deren Verhalten die Disziplin und die generelle Härte auch, denn die haben absolut, also nicht wirklich verweichlicht gewirkt, aber die haben alle so ein bisschen ihr eigenes Ding gemacht und nicht auf Befehle gehört, was eigentlich ein No-Go ist. So.
Ja, auch mal dazwischen gequatscht, dumme Sprüche geklopft und sich cool dafür gefunden, auch gegenüber dem Vorgesetzten und so.
Genau.
Und wir wussten eigentlich alle schon in dem Moment, ihr wollt gegen die Aliens kämpfen, so wird das doch nischt.
Ja, und man hatte auch irgendwie den Eindruck, dass sie vielleicht, also dass sie wahrscheinlich auch noch nie so wirklich eine Mission gemacht haben, hatte ich so den Eindruck. Weil ich hatte den Eindruck, die mussten so ein bisschen Realität auch noch kennenlernen. Also es kann ja sein, dass sie miteinander trainiert haben und deshalb kennen die sich halt so gut, aber es war eben bisher eben nur so simulierte Trainings vielleicht.
Mhm.
Und jetzt kommt halt die krasse Realität, womit sie dann nicht so gerechnet haben, dass das vielleicht auch schlimm sein könnte.
Das finde ich auch. Und denen hat halt auch einfach der notwendige Ernst gefehlt, wie die halt die ganze Zeit rumgebildet haben und das schlicht und ergreifend nicht ernst genommen haben. Und das wirklich erst bei denen angekommen ist, als die Hälfte von denen schon tot war. Das war sehr zeichnend.
Ja, und der eine dann erstmal in Tränen ausgebrochen ist und rumgejammert hat die ganze Zeit.
Ja, und dann auch nicht mehr aufhörte.
Oder auch der Sergeant, ne? Also der Anführer des Trupps, dem standen ja die Schweißperlen ins Gesicht und er konnte gar keine Befehle mehr erteilen. Der war völlig emotional draußen. So. Wo ich mir auch mal denke, Leute, wer bildet denn Soldaten aus, die dann im Anbetracht der Tatsache, dass sie dann wirklich mal im Krieg stehen, irgendwie überhaupt nicht vorbereitet sind auf das, was da kommt. Das ist für mich unbegreiflich und es sind ja auch viele Filme, die sich damit auseinandersetzen und man könnte ja hier schon fast so ein bisschen das Gefühl haben, dass es so ein bisschen Antikriegs- also oder Kriegskritik oder Soldatenkritik hier mit drin steckt. Gut, wollen wir aber vielleicht nicht unbedingt vertiefen. Vielleicht höchstens die Frage, warum jetzt ausgerechnet Corporal Hicks derjenige ist, der übrig bleibt. Also, wie würdet ihr das sehen?
Ich nehme an, einfach weil er sich nicht von der toxischen Männlichkeit ein bisschen verleiten lässt. Also, er sieht nicht auf Ripley herab. Und das war bei den anderen ja sehr, sehr stark so, dass sie einfach nicht ernst genommen haben und sich für die Größten gehalten haben. Und das ist bei ihm nicht so. Er sieht sie halt auf Augenhöhe und er agiert auch nicht fahrlässig, um sein eigenes Ego und seine Männlichkeit zu beweisen, sondern er macht das Ganze in der sichersten Art und Weise möglich, um halt auch das Fortbestehen der Truppe zu garantieren. Und das machen die anderen halt nicht. Die anderen verhalten sich recht sinnbefreit und eher auf so das eigene Wohlergehen oder eher das eigene Ansehen oder wie sie angesehen werden, fokussiert.
Ja, also ich glaube auch, dass seine Kooperation mit Ripley dazu beiträgt, dass es sozusagen verdient hat, am Ende dann doch zu überleben. Ja.
Genau, er ist ja am Anfang auch relativ unsichtbar, gerade weil er sich nicht mit an diesen Sprücheklopfereien beteiligt und so. Und man nimmt ihn gar nicht so richtig wahr. Und dann ist halt der Sergeant irgendwie außer Gefecht gesetzt und er ist quasi der ranghöchste Nächste, der die Befehle erteilt. Und Ripley fragt ihn dann ja so, was hast du denn jetzt vor? Du bist jetzt der Befehlshaber. Und er sagt, ich werde das ganze Ding mal unter Nuklearsprengstoff stellen. Und dann kriegst du so ein kleines Grinsen in Ripleys Gesicht gezeigt und weißt halt, sie findet das cool, die Idee. Und die beiden, die haben sich getroffen und werden gemeinsam an dem Plan arbeiten.
Naja, weil es ja aber auch ihre Idee war. Also sie hat doch gesagt, dass sie das machen sollen. Mhm. Dann haben die anderen Männer wieder gesagt, ach nee, das ist doch und blöd. Und dann meinte dieser Burke noch, aber wir müssen ja noch eine Probe mitnehmen von den Aliens, weil wir wollen ja reich werden. Und dann kommt sie ja erst mit der Idee, ja, aber eigentlich ist doch hier Sergeant Hicks der die Befehle. Was willst du denn machen? Zwinker, zwinker. Und dann sagt er halt, ja, also ich finde die Idee mit den Nuklearwaffen gut. Und deshalb freut sie sich dann eben, dass er ihre Idee auch gut findet, sozusagen.
Ja, aber er macht das ja nicht ihr zuliebe, sondern er nimmt die ganze Situation auf jeden Fall ernst.
Ja, also er macht es natürlich, weil es die beste Idee ist.
Ja, nachdem er die Aliens ja auch erlebt hat. Genau.
Ja.
Ja. Wir haben gar nicht mehr so wahnsinnig viel Zeit jetzt, aber ich würde gerne mit euch nochmal über Vasquez sprechen, weil sie ist jetzt Soldatin und hat ja für mich am allermeisten so verkörpert sie diese Idee des nicht eindeutig weiblich-männlichen. Mhm. Ne? Also sie hat schon ordentlich so ein Rip-Shirt an und man sieht ihre Brüste, sie ist eindeutig weiblich, hat aber, also körperlich weiblich, hat aber echt kurze Haare und trägt auch die ganze Zeit immer diese Maschinenpistole vor sich her und klopft ja mit den Männern um die Wette Sprüche. Mhm. Also vom sozialen Verhalten her würde ich sie wirklich männlich einordnen. Wie ging es euch mit der Rolle?
Ja, und sie macht ja auch, glaube ich, in einer der ersten Szenen, wo man sie sieht, macht sie dann auch so Klimmzüge. Mhm. Und dann kommt noch einer dazu und dann betteln die sich, wer die meisten Klimmzüge machen kann. Und sie ist auch diejenige, die immer als Erste vorangeht mit dieser riesigen Waffe. Ja, also ich glaube, dass sie sich das so ein bisschen angeeignet hat, damit sie eben in dieser Männerdomäne bestehen kann, so. Damit sie halt, also sie wird, ja genau, damit sie halt irgendwie ernst genommen wird von denen. Weil man ja sieht, wie die sich zu Ripley zum Beispiel verhalten, dass das vielleicht auch manchmal ganz gut ist, sich sozusagen auf das Niveau runterzulassen, wenn man jetzt mit denen länger zusammen sein muss, sozusagen.
Mhm. Ja, da will ich mich auf jeden Fall auch anschließen. Also sie gibt ja quasi, ich hatte das Gefühl, dass sie ein bisschen ihre eigene Identität und so aufgibt, um halt diesem toxisch-männlichen zu entsprechen.
Um dazu zu gehören.
Genau,
quasi.
Genau. Und man sieht ja auch, wie die anderen die Frauen behandeln. Also entweder nur so als Objekte der sexuellen Begierde oder halt einfach die, die in ihrem Trupp mit drin sind, werden ignoriert. Und Vasquez wird nicht unbedingt ignoriert, aber trotzdem noch so von oben herab ein bisschen behandelt, weil sie am Ende ja immer noch eine Frau ist, egal wie sehr sie sich versucht, männlich zu verhalten. Und dass es halt damit einfach nicht zusammenhängt, sondern dass sie halt einfach am Ende ein bisschen sich selbst aufgibt, um reinzupassen, aber sie passt halt trotzdem nicht rein, weil sie halt trotzdem eine Frau ist. Und ja.
Aber sie darf den Heldentod sterben, immerhin.
Genau, im Gegensatz zu den anderen Männern, die
einfach geschlachtet werden.
Genau, darf sie dann wenigstens noch einen Moment, also sie stirbt sozusagen, um andere zu retten.
Ja, schönes Augenzwinkern von James Cameron auf jeden Fall. Ich habe eine allerletzte Frage, die müssen wir sehr kurz beantworten. Wie würdet ihr den jetzt einordnen im Vergleich mit den anderen Filmen, die wir alle schon gesehen haben?
Auf jeden Fall fortschrittlicher in der Porträtierung der Frauenrolle und wie Frauen in diesem Film generell abgebildet sind. Denn man ist auf jeden Fall weggekommen vom Objekt der Begierde, was nur zum Ansehen da ist.
Die ist auch sehr schmutzig, ne? Und sehr unansehnlich manchen Szenen. Finde ich gut.
Also ich glaube, bei mir ist es tatsächlich so, dass ich es total gut finde, dass sie alleine handeln darf. Dass zum Beispiel am Ende der Mann, der noch überlebt hat, ja ein bisschen außer Gefecht gesetzt wird und sozusagen nur noch sie die Einzige ist, die dann sozusagen die Welt retten kann. Also sie ist nicht abhängig davon, dass ein Mann sie begleitet, dass ein Mann die Pläne macht, sondern sie ist durchaus selbst dazu in der Lage, das zu tun und tut es dann eben auch. Das finde ich eigentlich, glaube ich, am besten daran.
Ich finde aber, genau, also wenn man das überhaupt, diese starke Frauenrolle mit einer vergleichen kann, dann würde ich echt den letzten Film, den wir gesehen haben, Solo Sunny nehmen, weil das auch eine starke Frauenrolle war und davor das wirklich eher, sie für sich alleine stehen kann und die den Film auch getragen hat. Davor war das vielleicht noch nicht ganz so. Genau, und hier auch gerade dieses Mutterdingens, dass es eben die Mutter ist, die eigentliche Beschützerin der Welt oder der Spezies Mensch ist, finde ich eigentlich auch ganz interessant. Und dass es nicht die männlichen Soldaten sind, die im Anbetracht der Tatsache schwächeln. Das sind Gedanken, die ich auch oft habe. Ich bin für Matriarchat. Ihr nicht auch?
Boah.
Weil wir so aus dem Film rausgehen.
Ja, finde ich, können wir machen.
Dann vielen Dank für das Gespräch. Das war wirklich super. Und mal gucken, also eigentlich haben wir noch einen koreanischen Film offen für Pia, bevor du uns verlassen wirst. Genau, also wir hören uns hoffentlich in 4 Wochen in der Flimmerstunde. Tschüss.
Tschüss. Tschüss.